Ihr dürft von mir aus täglich Sex haben. Ich möchte also schon vor dem Eisprung eigentlich Spermien vor Ort wissen. Ich möchte während des Eisprungs Spermien vor Ort wissen und ich möchte irgendwie auch nach dem Eisprung noch Spermien vor Ort wissen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das wäre meine Empfehlung. Einfach 3 Tage hintereinander um den Eisprung rum Sex haben. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner. Ich bin Frauenarzt und heute besprechen wir einen neuen Fall. Euer Fall. Vielleicht ja auch dein Fall. Also ihr schickt mir bei Instagram nach Aufforderung eure Fälle und ausgewählte Fälle picke ich mir raus, wo ich denke, das könnte doch viele interessieren und die bespreche ich hier. Ich bespreche die also tatsächlich so, wie ich vorgehen würde und kann natürlich nicht nachfragen, kann natürlich nicht untersuchen, deswegen alles so ein bisschen unter Vorbehalt. Aber grundsätzlich so vom Prinzip her, hört ihr jetzt so, wie ich das machen würde. Was nicht heißt, dass das andere falsch machen. Nur so meine Gedanken zu diesem Fall. Und dieser Fall ist anonym und das ist auch gewünscht. Es gibt auch mal Fälle, da wird tatsächlich auch der richtige Name genannt. Es gibt auch Fälle, da wird per Sprachnachricht gesprochen, also dass ihr quasi zugeschaltet seid. Und wenn euch euer Fall interessiert, wie ich damit umgehen würde, dann müsst ihr bei Instagram ein bisschen aufpassen und euren Fall schildern. Es geht los. Ich bin 34 Jahre, seit einem Jahr unerfüllter Kinderwunsch. Wichtiger Hinweis. Laut Arzt zu wenig Eizellen und Gelbkörperschwäche. Man könnte mit Medis, also Medikamenten, unterstützen, aber er befürchtet, dass wir dann das Pulver verschießen und rät mir gleich zu einer Kinderwunschbehandlung. Jetzt sind wir unschlüssig, da Kinderwunschbehandlung sehr kostspielig werden kann. Das ist also der Fall, wo viele wichtige Punkte schon in 2, 3 Sätzen zusammengefasst sind. Und da gibt es jetzt einige Dinge zu beachten. Zunächst einmal, du bist 34, damit stehst du quasi im Saft. So kann man das sagen. Also mit 34 bist du jetzt nicht viel zu alt oder viel zu jung für irgendwas, sondern das ist so eine sehr fruchtbare Zeit für Männlein und Weiblein, wenn denn mal Vorerkrankungen jetzt ausgeschlossen sind, wovon ich jetzt mal einfach ausgehe. Wichtig wäre jetzt hier noch der Hinweis des BMIs. Ja, ich weiß, völlig random Parameter, aber gibt halt so eine grobe Richtlinie, wie es denn um den Ernährungszustand steht. Und eine bessere Richtlinie gibt es gerade noch nicht. Also der BMI ist natürlich wahnsinnig umstritten. Ein Bodybuilder, der 120 Kilo wiegt, ist natürlich jetzt weit weg von adipös und hat trotzdem einen hohen BMI, weil er einfach sehr viel Muskelmasse hat. Aber so für die Otto-Normalbevölkerung ist es ein ganz guter Hinweis. So, jetzt kommen wir zu diesem einem Jahr unerfüllter Kinderwunsch. Das ist eine wichtige Benchmark, denn das ist auch die Definition. Als Sterilität bezeichnet man tatsächlich, wenn man ein Jahr ungeschützten Verkehr hat, also es auch drauf anlegt und es trotzdem nicht funktioniert hat. Es gibt in der Literatur auch den Hinweis, dass es 2 Jahre dauern soll, kann. Ganz ehrlich, also Paare, die Kinderwunsch haben, die werden nicht 2 Jahre abwarten, bevor sie nervös werden. Also da ist man spätestens nach einem Jahr schon ziemlich unruhig und will checken lassen, ob irgendwas nicht stimmt. Und in dem Fall war das ja offensichtlich jetzt auch so, dass du nach einem guten Jahr Versuch des Kinderwunsches da zu deinem Arzt gegangen bist. Offensichtlich ist es ein Arzt, also männliche Form, denn du hast jetzt nicht Ärztin geschrieben, deswegen werde ich jetzt auch männlich bleiben erstmal bei ihm. So, jetzt kommen 2 wichtige Punkte, die da angesprochen wurden, wo ich gleich noch näher drauf eingehe und ich gehe gleich nochmal im Nachgang auf so das Einmaleins beim Kinderwunsch ein, dass ihr mal so grob eine Zusammenfassung kriegt, wie es wahrscheinlicher funktioniert. Gibt es ja auch in meinem Online-Kurs, das ist ja 2-teiliger Online-Kurs, das ja Einmaleins und das 2x2 quasi des Kinderwunsches in, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt sind, ich glaube 15 Folgen, wo ich das alles, was ich jetzt gleich in der Kürze anspreche, nochmal ganz ausführlich und in allem Detail wissenschaftlich erkläre. Den Kurs findet ihr auf richtigwissen.de, da findet ihr alle meine Online-Kurse. Denn von dem Arzt wurde jetzt suggeriert, dass zu wenig Eizellen da sind. Das finde ich hochspannend. Da würde mich als erstes interessieren, wie hat der Arzt, der Kollege das nachgewiesen? Da gibt es ja jetzt erstmal zwei Möglichkeiten, die beide Banane sind. Die erste Möglichkeit ist, ich nehme der Frau Blut ab und bestimme den AMH-Wert, Anti-Müller-Hormon-Wert. Der AMH-Wert war früher, der wurde gefeiert. Er wurde hochgelobt und es war, als er rauskam, ein ganz neuer Punkt, wo man sagen kann, jetzt haben wir hier mal einen Anhalt dafür, ob eine Frau schon in die Wechseljahre kommt, ob die Eizellreserve noch da ist. Und siehe da, es hat sich alles so ein bisschen in Luft aufgelöst. Es ist alles verflogen, die erste Euphorie über diesen AMH-Wert. Kinderwunschkliniken machen das noch immer. Sie bestimmen den AMH-Wert. Er gibt quasi indirekt die Anzahl der Eizellen im Eierstock an, weil dieses AMH wird quasi an den Follikeln, wo die Eizellen drin sind, gebildet. Je weniger AMH ich also messe, so war die Überlegung, desto geringer muss ja die Anzahl an Follikeln, also auch an Eizellen sein. Und je mehr AMH im Blut nachweisbar ist, desto mehr Follikel müssen ja auch da sein. Und das ist tatsächlich auch so. Jetzt nenne ich aber nur mal ein Beispiel, um schon mal zu zeigen, dass der AMH-Wert 0 Aussagekraft hat. Und das sind Frauen mit einem PCO-Syndrom. Es nennt sich nicht umsonst das polyzystische Ovar-Syndrom, weil in dem Eierstock ganz viele kleine Follikel vorkommen können und die machen wunderbar tolle AMH-Werte. Und diese Frauen sind genau die, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben über Jahre, weil es zyklisch einfach völlig daneben geht. Also da ist schon mal der erste Hinweis, dass AMH-Wert überhaupt keine Aussage hat. Zweiter Punkt, AMH sagt zwar was über die Quantität vielleicht aus dieser Eizellen, aber überhaupt nicht über die Qualität. Also mir reichen ja 7, 8 superpotente Eizellen, die gesprungen sind. Die sind ja besser als 30, die nicht springen, wie beim PCO-Syndrom zum Beispiel. Also, das wäre die erste Möglichkeit zu gucken, hat die Frau eine Eizellreserve? Ja, nein, die völlig banal ist. Also würde ich jetzt so auch nicht, sagen wir mal, in die Waagschale werfen und der Frau dann sagen, die Eizellreserve ist viel zu gering. Zweiter Punkt ist per Ultraschall. Ja, moderne Ultraschallgeräte können den antralen Follikel-Count, so nennt man das, bestimmen. Also man kann zählen, wie viele Follikel da sind und vor allen Dingen in der Dynamik des Zyklus auch gucken, was machen die? Wie sehen die am Zyklusanfang aus? Wie sehen die im Zyklus Mitte aus? Und wie sehen die in der zweiten Zyklusphase aus? Also das ist schon ein wichtiger Faktor, mit dem Ultraschall zu gucken, nicht nur wegen der Quantität der Eizellen, sondern wirklich wegen dieser Dynamik. Was machen die Eizellen? Sind die Hormone, sind die unter hormonellen Einfluss? Wenn die größer, springen die etc. Also auch dieser zweite Parameter mal ganz vorsichtig in Frage gestellt, weil ich jetzt mir ein bisschen denke, dass da mit dem Ultraschall vielleicht einmal geguckt wurde und 3 Follikel sichtbar waren. Ich weiß nicht, welcher Zyklustag das war, hat für mich überhaupt keine Aussage. Dann kommt jetzt deine Gelbkörperschwäche, die dir da unterstellt wird. Lass uns nochmal ganz kurz drauf eingehen, was der Gelbkörper ist und was das Gelbkörperhormon ist. Also, nach dem Eisprung bleibt ja der Follikel quasi zurück. Der Follikel ist das Häuschen der Eizelle. Es wird größer und größer, dieser Follikel, und in Mitte des Zyklus springt dieser Follikel dann auf, wie so eine Blase, die platzt, und raus wandert eine kleine Eizelle. Und was passiert dann mit dem Rest von diesem Follikel, der zurückbleibt? Alle konzentrieren sich jetzt auf die Eizelle. Was macht die? Welche Kurve nimmt sie? Und findet sie ihr Spermium ihrer Wahl? Aber wichtiger, fast das Wichtigste in der Schwangerschaft, ist jetzt dieses zurückbleibende Geweberestchen. Das wird nämlich umgewandelt in den Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper macht jetzt das Gelbkörperhormon. Progesteron heißt es auf schlau. Progesteron. Progestare heißt für die Schwangerschaft. Das Schwangerschaftshormon schlechthin, was den sich einnistenden Embryo auch schon ernährt, aber viel wichtiger, die Eizelle, die sich jetzt vielleicht mit dem Spermium verbindet, wie wird die denn jetzt eigentlich ernährt mit Nährstoffen? Weil die muss ja auch extrem viel ernährt werden. Die hat ja Zellteilungen ohne Ende jetzt am Anfang und ist noch nicht angedockt an das mütterliche Gefäßsystem. Und das macht eben auch Progesteron, ganz wichtiges Hormönchen. Jetzt ist es so, dass man sich vorstellen kann, oder ihr wisst jetzt besser, dass dieses Progesteron nur gebildet werden kann, wenn Eisprung stattgefunden hat. Und je größer dieser Follikel geworden ist, desto potenter ist natürlich auch so ein Gelbkörper. Desto mehr Rest bleibt übrig. Und dieser Geweberest, da stecken die Enzyme drin, die Progesteron bilden können. Je kleiner so ein Follikel ist und je kleiner dieses Gelbkörper ist, desto weniger Progesteron wird auch gemacht. Und das nennt man dann Progesteronschwäche, eine Lutealinsuffizienz, eine Gelbkörperschwäche, Gelbkörperhormonschwäche. Und das wird immer sehr gerne als Pauschalausrede für viele unerfüllte Kinderwünsche hergehalten. Und es wird auch für viele Zyklusstörungen einfach mal herangezogen. Und dann stürzen sich alle auf das Progesteron. Und es wird Progesteron hoch und runter bestimmt in der zweiten Zyklusphase. Und man sieht, das Progesteron ist nicht optimal, es könnte besser sein und es wird Progesteron gegeben. Zum Beispiel in den Kinderwunschkliniken wird das unterstützend auch gegeben, gerade nach einem Transfer oder einer Insemination, um das einfach bestmögliche laborchemisch rauszuholen für diese sich einnistende Eizelle. Aber Progesteron macht keine verbesserte Fruchtbarkeit per se. Es ist ein tolles Hormon, ich liebe es, ich arbeite wahnsinnig viel damit, gerade in Wechseljahren, aber es wird eine Sterilität nicht wegmachen. Und jetzt muss ich euch auch noch eins zur Gelbkörperhormonschwäche sagen. Es wird sich immer auf die zweite Zyklushälfte gestürzt. Das ist nicht richtig, also das ist nicht grundsätzlich richtig, denn die Schwäche kann ja in der ersten Zyklusphase entstehen. Warum ist die Follikelreifung vielleicht gestört? Warum entstehen nicht so große Follikel? Warum ist dann das Progesteron so niedrig? Also hier muss geschaut werden, gibt es in der ersten Zyklusphase irgendwas Auffälliges und nicht in der zweiten. Das zweite ist, die Progesteronbestimmerei aus dem Blut in der zweiten Zyklusphase hat eben auch wenig bis keine Konsequenz. Man muss vielmehr gucken, hat die Frau Symptome? Und diese Symptome sind meistens dieses prämenstruelle Spotting, Schmierblutung in der zweiten Zyklusphase. Das ist ein Klassiker. Und hier kann man sagen, oh ja, der Verdacht liegt nahe, dass es eine Lutealinsuffizienz sein kann. Man muss noch nicht mal, viele machen es, weil sie dann auch mit Progesteron arbeiten möchten, aber man müsste noch nicht mal das Hormon bestimmen im Blut in dieser Phase. Es gibt einem nicht so einen richtigen Mehrwert. Ich kann nur sagen, okay, wir hatten im Zyklus vorher diesen und diesen Wert und jetzt haben wir mit Progesteron vaginal gearbeitet und jetzt ist der Wert so und so, dass ich einfach so ein Ergebnis abgleichen kann. Also, das mal zu dem Punkt. Hier wurden dir zwei Sachen an den Kopf geworfen, wo ich ein bisschen dran rütteln muss, weil ich nicht weiß, ob das so stimmt. Jetzt wurde gleich von Medikamenten gesprochen, die du nehmen sollst, damit das irgendwie unterstützt wird. Auf der anderen Seite wurde dann aber gesagt, ja, nö, aber dann würde man ja sein Pulver verschießen und man soll direkt in die Kinderwunschklinik. Ich denke, gemeint war, dass man jetzt so wenig Eizellen hat und man jetzt nicht in der Praxis da stimulieren möchte und dann vielleicht die wenigen Eizellen, die da sind, verfeuert quasi. Aber in der Kinderwunschklinik wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit was Ähnliches gemacht. Also viel wichtiger ist, nach einem Jahr unerfüllten Kinderwunsch zu schauen, klar, was macht der Zyklus der Frau? Wenn der völlig intakt wäre oder völlig okay ist, dann möchte man natürlich erstmal das Spermiogramm von ihm sehen. Also das ist gedrittelt. Ein Drittel ist quasi bei ihr irgendwas nicht in Ordnung, ein Drittel ist bei ihm irgendwas nicht in Ordnung und ein Drittel ist bei beiden was nicht in Ordnung. Und das nächste Drittel wäre halt jetzt erstmal den Mann auch zum Spermiogramm zu schicken. Wenn dein Zyklus, den kenne ich ja jetzt nicht, das wäre auch so die zweite Frage, die ich gestellt hätte, okay wäre. Okay ist alles zwischen 25 und 35 Tagen, was relativ zyklisch ist. Und dann erst kümmert man sich wieder um die Frau und schaut, was macht denn der Eileiterfaktor, der Tubenfaktor, ist der Eileiter durchgängig etc. Und dann geht man so Schritt für Schritt diese ganze Diagnostik weiter, um rauszukriegen, was ist denn da eigentlich los. Und bevor wir das weiterspinnen, möchte ich euch mal ganz kurz das kleine mini-kleine 1x1 beim Kinderwunsch nennen, weil ich jetzt schon so viel genannt habe. Schauen wir es uns mal an. Erster wichtigster Punkt für die Frau ist Zyklus tracken. Und ich meine wirklich tracken, nicht eine blöde App. Also Apps sind alle super, aber jetzt nicht einfach blind links darauf verlassen, dass man seine Periode einträgt und dieser kleine Rechner wird schon ausrechnen, wann der nächste Eisprung stattfindet, sondern wirklich Basaltemperatur messen. Das ist furchtbar anstrengend am Anfang, aber es geht irgendwann in einen Automatismus über. Zusätzlich gibt es mittlerweile auch coole Tools und Mini-Labore, zum Beispiel, wo man seinen Progesteronwert im Speichel messen kann. Mega cooles Konzept, funktioniert gut. Man muss nicht mehr morgens 3 Minuten seine Basaltemperatur messen und man kriegt wunderbar seine Progesteronverläufe raus. Und zusätzlich, was ich immer empfehle, ist, wenn man es drauf anlegen möchte, mit Ovulationstests Eisprungtests seinen Eisprung tracken. Also, wenn dieser Ovulationstest ausschlägt, und da ist es wichtig, dass dieser Streifen, der auf so einem Teststreifen ist, der Teststreifen, so dunkel ist wie der Kontrollstreifen, ungefähr 30 bis 36 Stunden später hat man seinen Eisprung. Na, ihr könnt natürlich, wenn es ganz dunkel ist, auch schon zu dem Zeitpunkt Sex haben. Spermien können ja relativ lange überleben. Aber optimalerweise wäre es tatsächlich ein bisschen später, einen Tag später, wenn ihr den bombenpositiven Ovulationstest habt. Und natürlich die Periode eintragen, die Länge eintragen und jede Veränderung im Zyklus, sei es Beschwerden, Brustspannen, Kopfschmerzen, Zwischenblutungen, alles eintragen in eine App oder auf das Zyklusblatt, dass du wirklich deinen Zyklus getrackt hast. Und das mindestens über 3 Monate. Und zweiter Punkt, wenn ihr euren Eisprung, euer fruchtbares Fenster, so heißt es ja bei NFP laut Sensiplan, entdeckt habt, dann gilt es an diesen Tagen ungefähr 2 bis 3 Mal Sex zu haben. Wenn man im Internet guckt, es stehen unterschiedlichste Sachen da. Man soll nur einmal Sex haben, man soll 3 Tage vorher Karenz haben, also eher. Man soll nach dem Eisprung Sex haben, um Mädchen zu produzieren, was weiß ich. Ihr dürft von mir aus täglich Sex haben, um es wirklich drauf anzulegen. Ja, Spermien können 3 bis 5 Tage locker überleben, aber die Eizelle hat eben nur eine begrenzte Lebenszeit von ungefähr 24 Stunden. Ich möchte also schon vor dem Eisprung eigentlich Spermien vor Ort wissen. Ich möchte während des Eisprungs Spermien vor Ort wissen und ich möchte irgendwie auch nach dem Eisprung noch Spermien vor Ort wissen, dass ich wirklich eine Hülle und Fülle, und da kommen ja meistens so 40 Millionen Spermien raus, vor Ort habe. Ja, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Ihr könnt es auch reduzieren, wenn es nicht passt. Aber das wäre meine Empfehlung. Einfach 3 Tage hintereinander um den Eisprung rum Sex haben. Und damit habt ihr, wenn der Zyklus regelmäßig ist und dann regelmäßig Sex habt, schon eigentlich alles getan, was die Wahrscheinlichkeit enorm erhöht, an diesem Zeitpunkt Sex zu haben. Was vorher ganz wichtig ist, Nahrungsergänzungsmittel. Also Folsäure, Jod ist ein Klassiker, immer nehmen. Vitamin D-Spiegel checken lassen beim Hausarzt, Hausärztin, Gynäkologen. Zur Not die 30 Euro in die Hand nehmen und einfach Vitamin D mal checken lassen. Hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Und das sind so die Basics, die ich eigentlich immer mit auf den Weg gebe. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann muss man halt schauen, was können wir noch an Diagnostik fahren, was können wir noch optimieren, um da wirklich das Beste rauszuholen. Ne? Es gibt für die Männer, um die Spermienqualität zu verbessern, einiges, auch an Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt von der Stellung und was danach ist, ne? Man kennt ja das alles, Kerze im Bett und so weiter, ein paar Sachen, die man optimieren kann. Aber das, was ich eben genannt habe, sind die absoluten Basics, die man machen sollte und muss, wenn man es wirklich drauf anlegen möchte. Ja, es ist Sex nach Terminplan, aber so ist Kinderwunsch halt auch manchmal. Und alles ausführlicher, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Stellung etc. pp. Erfahrt ihr alles in meinem Online-Kurs Kinderwunsch 1 und Kinderwunsch 2. So, und zurück zu deinem Fall. Ich würde jetzt also, unabhängig davon, dass ich jetzt nicht so wirklich weiß, was schon an Diagnostik gelaufen ist, erstmal zurückrudern und die Kinderwunschklinik erstmal zur Seite schieben. Ich würde erstmal ganz genau gucken, was macht dein Zyklus? Kriegst du diese Schmierblutung in der 2. Zyklushälfte? Und wenn ja, wenn da wirklich eine Gelbkörperhormonschwäche im Raum steht, muss man gucken, wie man die Follikel vorne, die wieder unterstützt. Da kann manchmal wirklich einfachstes Mönchspfeffer, Agnus Castus, helfen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Es gehört aber eine ausführliche Hormonanalyse dazu mit Prolaktin, mit Schilddrüsenhormonen, mit den weiblichen Hormonen und eben den männlichen Steroidhormonen, um zu schauen, ist da alles in der Balance. Eigentlich gehört dazu ein Zyklusmonitoring, dass man 3-mal im Zyklus mindestens schaut, und das ist meistens Anfang, Mitte, Ende, mit dem Ultraschall und Hormonanalysen guckt, was macht mein Zyklus, wie läuft es, ist da alles soweit von der Dynamik okay. Zweiter Schritt, wenn dein Zyklus jetzt in Ordnung wäre, Spermiogramm von ihm, kann auch sein, dass seine Spermien eingeschränkt sind. Auch hier heißt es nicht, wenn es so wäre, dass das gleich Kinderwunschklinik heißt, man kann enorm viel noch machen an der Spermienqualität. Sollte jetzt eine Gelbkörperhormonschwäche da sein und der Grund liegt in der Follikelreifung, kann man tatsächlich unterstützende Medikamente machen. Früher war Clomifen ein Klassiker, off-label ist das, also nicht zugelassen für diesen Einsatz. Mittlerweile abgelöst von Letrozol, ebenfalls off-label, kann die Follikelreifung stimulieren. Man kann sogar in der Mitte des Zyklus den Eisprung auslösen mit einem anderen Hormon, was man dann zu sich nimmt und dann eben zeitoptimierten Koitus haben. Das wäre alles noch im Rahmen der Praxis möglich. Also da braucht man noch keine Kinderwunschklinik. Manche Praxen machen das eben nicht, weil sie nicht da das Know-how haben, ist auch okay. Aber nichts anderes würde jetzt wahrscheinlich eine Kinderwunschklinik auch machen. Also das zu deinem Fall. So viel kann ich nur jetzt aus der Ferne sagen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen oder ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Und ich freue mich extrem schon wieder auf eure nächsten Fälle. Lasst sie mir gerne dann da und ich freue mich extrem, das zu besprechen. Wir hören uns und sehen uns bei YouTube. Ihr könnt mir auch bei Instagram folgen. Da passiert das Ganze mit den Umfragen. Ich heiße da gynäko.logisch und ebenfalls bei YouTube. Und guckt auch mal auf unserer Plattform www.richtigwissen.de vorbei. Bis dann. Ciao.